Wisst ihr, warum ich schmunzel? Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Und ich darf heute predigen. Das ist der Hammer. Nein, genau. Das ist toll und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Freue mich darauf, weil ich gerne weitergehen möchte in der Predigtreihe, die ich angefangen habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ihr werdet auch gleich eine Folie dazu sehen. Beneidenswert glücklich? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wer wirklich zu beneiden und glücklich zu nennen ist, Einsichten aus dem Buch der Psalmen. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wer beneidenswert glücklich ist. Aber ich fange mit einem Foto an, was überhaupt nicht so glücklich ist. Ich zeige euch eine junge Frau, die ihr hier vorne seht. Und vielleicht kann man es so ein bisschen erahnen, das ist ein Fahndungsfoto. Also ein Foto, was die Polizei geschossen hat, weil man nach dieser Frau gesucht hat. Ihr seht hier vorne Catherine Power. Catherine Power hat in den 1970ern, beziehungsweise genau am 20. September 1970, mit einigen anderen Studenten ein amerikanisches Militärlager überfallen. Die haben Waffen und Munition im ganz großen Stil geklaut. Warum? Weil sie vorhatten, 3 Tage später eine Bank auszurauben. Und tatsächlich, 23. September 1970, die Gruppe überfällt eine Bank. Dabei wird der Polizist Walter Schröder erschossen, er stirbt, einige andere werden verletzt und Catherine Power war die Fahrerin des Fluchtfahrzeugs. Der Gruppe gelang die Flucht, auch Catherine Power, und seitdem war sie auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher in den Vereinigten Staaten. Und das hat wirklich gut funktioniert. Sie konnte fliehen. Sie nahm einen anderen Namen an, sie nannte sich dann Alice Metzinger, zog in die komplett andere Region in den Osten der Vereinigten Staaten. Catherine Power heiratete, bekam einen Sohn, sie hat ein Restaurant eröffnet und alles schien vollkommen normal zu sein, nur dass sie auf der Flucht war. Und sie lebte ihre Jahre Jahr um Jahr, man kann, muss sogar sagen, Jahrzehnt um Jahrzehnt und wurde nicht entdeckt. Und dann kam der Tag, 23 Jahre nach der Tat, wo Catherine Power an einen Punkt kam und feststellte, sie ist so zerfressen von ihrer Schuld, feststellte, sie ist depressiv und kann einfach nicht mit dieser Schuld umgehen. Und dann kam der Tag, 23 Jahre danach, wo sie auf ein Polizeirevier ging, sich gestellt hat und folgenden Satz sagte: Ich möchte nun endlich offen und ehrlich vor mir selbst und anderen leben und nicht mehr mit Scham im Verborgenen. Sie bekannte ihre Schuld, wurde verurteilt, kam einige Jahre ins Gefängnis, aber sie konnte nun endlich offen und ehrlich leben. Ich finde das eine bemerkenswerte Geschichte, weil es eine wahre Geschichte ist. Und die Geschichte macht deutlich, unbekannte Schuld zerfrisst uns. Unbekannte Schuld kann man manchmal Jahre, Jahrzehnte verstecken, aber man kommt irgendwann an den Punkt, wenn man noch ein bisschen sensibel ist, wie man tickt und funktioniert, wo man sagt, ich kann eigentlich nicht anders, als die Schuld zu bekennen. Und ich möchte mit euch heute Morgen über diesen Gedanken nachdenken: Beneidenswert glücklich ist der Sündenbekenner. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt, ein paar Wochen, da war beneidenswert glücklich der Bibelliebhaber, der, der richtig lebt, der die Bibel zum Zentrum macht, der sie liebt. Und ich bin so dankbar, dass es jetzt die andere Seite gibt. Was ist denn, wenn ich nicht so gelebt habe, wie die Bibel es sagt? Was ist, wenn ich gefallen bin? Wie kann ich dann beneidenswert glücklich sein? Ihr seht die Stelle, Psalm 32. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen und ich möchte gern gemeinsam mit euch Psalm 32 lesen. Psalm 32 von David, ein Weisheitslied. Beneidenswert glücklich, dessen Missetat vergeben, dessen Sünde getilgt ist. Beneidenswert glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und in dessen Sinn nichts Falsches ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine, da ich den ganzen Tag schrie. Denn schwer lag deine Hand auf mir Tag und Nacht. Verdorrt war meine Lebenskraft in der Sommerglut.
Meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. Ich sprach, bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten. Und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Darum bete jeder Getreue zu dir in der Zeit der Not. Wenn gewaltige Wasser strömen, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist mir Schutz, vor Not bewahrst du mich. Mit Jubelgesängen der Rettung umgibst du mich. Ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge wacht über dir. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Nur mit Zaum und Zügel ist sein Ungestüm zu bändigen, sonst kommt es nicht zu dir. Zahlreich sind die Schmerzen des Frevlers. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch des Herrn und frohlockt, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Die Aussage von Psalm 32 ist schlicht und ergreifend: Der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich. Und man merkt das, wenn man die ersten Verse liest, das ist eine Feier der Vergebung und Wiederherstellung, die nur Gott geben kann. Zweimal kommt das vor, beneidenswert glücklich, das hebräische Wort Ashre, wohl dem, herzlichen Glückwunsch, wenn du deine Sünden bekennst, wenn deine Sünden vergeben wurden. Psalm 32 atmet den Jubel über die Vergebung, die David erfahren hat. Aber Psalm 32 ist nicht nur, oh schön, David hat mal Vergebung erlangt, weil er Sünde bekannt hat, sondern Psalm 32 ist die Ermutigung an uns, das Gleiche zu tun. Habt ihr gemerkt, was über eurem Psalm steht? Schaut doch mal rein. Von David ein Weisheitslied. Andere Übersetzungen übersetzen das hebräische Wort nicht, da steht ein Maskil. Maskil oder Weisheitslied meint einfach eine Lehre oder Unterweisung. Das heißt, Psalm 32 ist ein Lehrlied, ein Lehrgedicht von David für uns, um uns zu ermutigen, dass wir unsere Sünden bekennen. Und ich habe es eben schon anklingen lassen, das ist eine einzigartige Seligpreisung. Also Psalm 1, wohl dem, der die Bibel zum Zentrum macht, wohl dem, der richtig lebt. Und jetzt gibt es mal eine Seligpreisung, wohl dem, der nicht richtig gelebt hat, aber seine Sünde bekannt hat. Also ihr merkt, Psalm 1 war so das Ideal, so sollte man leben. Klammer auf, keiner von uns lebt immer so. Und jetzt kommt Psalm 32, wie kann ich dennoch beneidenswert glücklich sein, wenn ich gefallen bin. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel so ehrlich und offen ist und damit rechnet, dass wir fallen werden. Und ich dennoch beneidenswert glücklich sein kann. Psalm 32 nennt 5 Gründe, warum der Sündenbekenner beneidenswert glücklich ist. Erstens, der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich, weil nicht bekannte Sünde krank macht. Weil nicht bekannte Sünde krank macht. Wenn man Vers 3 und Vers 4 liest, dann wird dort oder dann beschreibt David dort seine persönliche Erfahrung mit unbekannter Sünde. Ich lese sie nochmal. Als ich schwieg, Vers 3, zerfielen meine Gebeine, da ich den ganzen Tag schrie. Denn schwer lag deine Hand auf mir Tag und Nacht, verdorrt war meine Lebenskraft in der Sommerglut. David sagt, als ich schwieg, als ich meine Sünde nicht bekannte, und dann beschreibt er eine große körperliche und seelische Not. Ich verstummte, es zerfielen meine Gebeine, ist Ausdruck für die körperliche Not. Und dann ist das, das klingt so niedlich, manchmal ein bisschen, als ich schrie, meint, als ich stöhnte, als ich brüllte, als ich nicht mehr konnte. Kennt ihr das berühmte Bild Der Schrei von Edvard Munch? Ist ein ganz berühmtes Bild. Warum? Vor allem für das Gesicht des Schreienden. Weil die Not so deutlich wird. Und David sagt, genauso ging es mir, als ich meine Schuld verschwieg. Das ist das Gegenteil von dem Baum gepflanzt an Wasserbächen in Psalm 1. Ein Mann, ein Mensch, der körperlich und seelisch am Ende ist. Und das Spannende ist, Ursache ist jetzt nicht irgendwas Äußeres. Sind nicht die Philister, sind nicht die Amalekiter, ist nicht Goliath, ist nichts, was von außen an David kommt, Ursache ist schlicht und ergreifend unbekannte Schuld, nicht bekannte Sünde. Wenn ihr den Text genau lest, in Vers 4, lasst mich noch auf einen Punkt hinweisen, der uns vielleicht nicht gefällt. Aber guckt mal, was in Vers 4 steht. Also David bekennt seine Sünde nicht. Und dann Vers 4, denn schwer lag deine Hand auf mir, Tag und Nacht. Offensichtlich geht David davon aus, Gott selbst schickte diese Not in sein Leben, damit er zur Umkehr kommt, damit er endlich an den Punkt kommt und einsieht, ich muss meine Sünde bekennen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Es ist nicht immer so, dass Not im Leben darauf zurückzuführen ist, dass ich gesündigt habe. Denkt an Hiob, denkt an den Blindgeborenen in Johannes 9. Das ist kein Automatismus. Aber Sünde in meinem Leben kann die Ursache für Not sein. Erinnert ihr euch, was in Jakobus 5 steht? Wenn jemand krank ist, was er tun soll? Er soll die Ältesten rufen. Und dann ist es erstaunlich, dass dort steht, Vers 16, bekennt nun einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Weil unbekannte und nicht aus dem Weg geräumte Sünde die Ursache sein kann für Not im Leben. Nicht bekannte Sünde macht krank. Ich las vor einiger Zeit von einem reuigen Steuersünder, der eingesehen hat, meine Steuererklärung habe ich nicht so ganz lauter ausgefüllt, wie ich sie hätte ausfüllen sollen. Also schrieb er einen Brief an das Finanzamt, anonym, legte 500 Euro hinein und in den Brief auf die 500 Euro schrieb er folgenden Zettel. Liebes Finanzamt, anbei ein Teil meiner Steuerschuld. Wenn ich kommende Nacht wieder nicht schlafen kann, erhalten Sie mehr. So kann man auch mit seiner Schuld umgehen. Also ich kaufe mich los von meiner Not, aber ich mache das so stückchenweise. Und wenn es nicht hilft, dass ich 500 Euro hineinlege und zur Hälfte ehrlich bin, ja gut, dann denke ich nochmal drüber nach, wie es weitergeht. Wir schmunzeln darüber. Ich fürchte, das ist wahrer, als wir meinen. Wisst ihr, was... Ich kann gerade nicht weiterschalten, aber ich gucke mal, wisst ihr, das war zu weit. Ich klicke mal, ja, das nehme ich. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Beichtstuhl. Ist für uns als freikirchliche Christen ganz weit weg, oder? Können wir relativ wenig damit anfangen. Es gibt interessante Untersuchungen. Ich habe eine Untersuchung gelesen von einem australischen Psychologen, Dr. John Poon. Er hat Katholiken untersucht, die zwei Dinge regelmäßig tun. Die einerseits regelmäßig zur Beichte gehen und andererseits regelmäßig das Abendmahl zu sich nehmen. Er hat die untersucht, ist eine Studie über 10 Jahre, und er hat festgestellt, Katholiken, die das tun, leiden auffallend und signifikant weniger an Depressionen, an der Durchschnitt aller anderen Menschen. Also Menschen, die regelmäßig zur Beichte gehen und regelmäßig zum Abendmahl gehen, sind offensichtlich, zumindest laut dieser Studie, weniger gefährdet, depressiv zu werden. Und wisst ihr was? Das ist die Aussage von Psalm 32. Das ist die Aussage von Psalm 32. Auch wenn wir mit einem Beichtstuhl wenig anfangen können, die Sache ist sehr gut. Dass man regelmäßig seine Sünden bekennt, dass man regelmäßig im Abendmahl auch die Sündenvergebung zugesprochen bekommt, führt dazu, und ich denke an den Rucksack von der Kindergeschichte, führt dazu, dass ich befreiter leben kann. Der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich, weil nicht bekannte Sünde krank macht. Lasst mich mal ganz ehrlich fragen, wie das bei dir aussieht. Die Sache mit dem Sündenbekennen. Wo verschweigst du deine Sünde? Wo bist du vielleicht jahrelang mit einer Sache unterwegs, die noch nicht geklärt ist? Denkt an die Catherine Power, 23 Jahre. Denkt an David und Bathseba. Vielleicht spielt das hier im Hintergrund eine Rolle, ist aber nicht so ganz sicher. da war es über ein Jahr, dass David seine Schuld verschwieg. Wann hast du das letzte Mal Sünde bekannt? Ich meine es wirklich bekannt. Eine konkrete Sünde genannt, wo du gefallen bist und Gott gegenüber, dem Menschen gegenüber, um Vergebung gebeten hast. David musste auf die harte Tour lernen, nicht bekannte Sünde kann krank machen. Und deswegen ist beneidenswert glücklich, wer die Sünde bekennt. Beneidenswert glücklich ist der Sündenbekenner zweitens, aber auch deshalb, weil bekannte Sünde tatsächlich vergeben wird. Leute, was haben wir für tolle Lieder gerade eben gesungen? Ist euch das aufgefallen? Lieder, die zum Ausdruck bringen, die Gnade Gottes ist so unendlich groß. Mutig komme ich vor den Thron. Wisst ihr, was das heißt? Ich als Mensch kann nie mutig vor den Thron Gottes kommen. Das geht nicht. Außer meine Sünde ist mir vergeben. Und Psalm 32 macht deutlich, wer Sünde bekennt, dem wird die Sünde tatsächlich vergeben. Wenn man den Psalm als Ganzen sieht, ist der Wendepunkt Vers 5. Vers 1 bis 4 beschreibt, David bekennt keine Sünde und lebt irgendwie. Und dann kommt in Vers 5 das Bekenntnis seiner Sünde. Und er betont dreimal, dass er seine Sünde tatsächlich bekennt. Meine Sünde erstens habe ich dir gestanden und meine Schuld zweitens nicht verborgen. Ich sprach drittens, bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten. Und dann kommt, und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Also David ist jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo er nach Ausreden sucht. Nicht mehr an dem Punkt, wo er versucht, seine Sünde zu erklären oder zu rechtfertigen. Oder Entschuldigungen auf den Plan ruft. Er gesteht schlicht und ergreifend ein, ich habe gesündigt. Vielleicht ist euch das aufgefallen. In Vers 2 und auch in Vers 1 spricht David ganz allgemein von Missetat, Sünde und Schuld. Und guckt mal, Vers 5, ganz anders. Meine Sünde, meine Schuld, meine Missetat. Also auch sprachlich wird deutlich, David erkennt, ja, ich habe tatsächlich gesündigt. Und dann kommt der einfache Satz, und du, Herr, vergabst mir. Ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen, was provokant ist. Aber es trifft den Nagel in gewisser Weise auf den Kopf. John F. Alexander sagte mal Folgendes. Sünde ist eine der besten Nachrichten, die es gibt, weil es einen Ausweg gibt. Von psychologischen Defekten oder traumatischen Ereignissen in der Kindheit kann man nicht umkehren, aber von Sünde kann man umkehren und sie bekennen. Das ist ein Grund zu großer Hoffnung. Es ist in zweifacher Weise provokant, das Zitat. Erstens, das Zitat sagt nichts darüber aus, dass es nicht traumatische Erlebnisse in der Kindheit gibt, die aufgearbeitet werden müssen. Dass es nicht Dinge gibt, wo man tatsächlich auch mit professioneller Hilfe vorwärts kommen muss. Darum geht es nicht. Zweitens, man stolpert über den ersten Satz, Sünde ist eine der besten Nachrichten, die es gibt. Aber wisst ihr, was ich beobachte? Wir reden über Sünde oft in diesen Kategorien. Ja, ich kann eigentlich gar nichts dafür. Meine Kindheit war halt so. Das ist mein Charakter. Du musst irgendwie damit klarkommen. Eigentlich bin ich Opfer, ich bin nicht Täter. Wir sagen das nicht so offen, aber wir verhalten uns oft so. Das Problem dabei ist, dann kommst du auch nie los davon. Wenn ich aber an den Punkt komme und sage, ich habe schlicht und ergreifend gesündigt, gegen Gott und gegen den Menschen, dann komme ich als zweites an den Punkt, ich weiß, wie ich davon loskomme. Ich bekenne sie Gott und dem Menschen gegenüber und Gott vergibt. Und hoffentlich der Mensch auch. Der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich, weil er weiß, wie er aus seiner misslichen Lage herauskommt. Er bekennt seine Sünde und dann wird sie tatsächlich vergeben. Und das wird in dem Psalm, auch wenn ich heute zeitig mit Predigen angefangen habe, gibt es manche Dinge, die ich nicht im Detail jetzt machen werde. Es gibt drei Worte im Psalm, die die Vergebung aussprechen. Einmal in Vers 1 und Vers 5 wird gesagt, Sünde wird vergeben. Meint einfach wörtlich aufheben oder wegnehmen. Also wie den Rucksack von Andreas Kindergeschichte von den Schultern nehmen. Zweitens wird gesagt, Sünde wird getilgt. auch Vers 1 und Vers 5, wörtlich steht hier, sie wird verborgen. Und das ist interessant. Also Vers 1 bis 4, David versucht seine Sünde zu verbergen, das klappt aber nicht. Er leidet drunter. Dann bekennt er seine Sünde und dann wird in Vers 5 das gleiche hebräische Wort verwendet. Jetzt verbirgt Gott die Sünde, weil David sie bekannt hat. Also Gott macht das so, als wäre die Sünde nicht mehr sichtbar. Und drittens wird gesagt, Vers 2, Sünde wird nicht angerechnet. Ist ein Begriff aus der Buchhaltung. Der Mensch ist immer noch ein Sünder, aber Gott macht es nicht mehr geltend gegen ihn. Wenn ihr eine Kreditkarte habt, ist das so ähnlich, wie wenn du jeden Tag am Monat irgendwas mit Karte bezahlst, mit deiner Kreditkarte. Und am Ende kriegst du die Abrechnung. Du weißt genau, du hast sie jeden Tag genutzt, aber es steht eine Null. Das meint nicht angerechnet zu werden, die Sünde. Natürlich, die Konsequenzen der Sünde bleiben, aber die Schuld ist vergeben. Leute, ich hoffe, wir staunen noch darüber. Es gibt keine Sünde, die zu groß für Gott ist. Es gibt keine Sünde, die zu klein ist. Keine Sünde, die zu öffentlich ist. Keine Sünde, die zu verborgen ist. Keine Sünde, die zu bewusst oder zu unbewusst, die gegen Gott oder gegen den Menschen getan wurde, spielt alles keine Rolle, weil Gott sagt, ich vergebe. Und das ist so unglaublich und das wurde in den Liedern deutlich. Für uns ist Gnade so ein Begriff, natürlich ist Gott gnädig. Natürlich trete ich mutig vor den Thron. Nein. Überhaupt nicht natürlich. Gar nichts natürlich. Weil Gott und nur weil Gott gnädig ist. Und zwar, das ist unlogisch, Leute. Gnade ist unlogisch. Nur weil Gott in seinem Wesen so barmherzig ist, so voller Liebe ist, so voller Menschenliebe ist, dass er möchte, dass unser größtes Problem gelöst wird, bietet er uns seine Gnade an. Aber wisst ihr, was der Punkt ist? Wir müssen das annehmen. Es gab 1929 mal einen Gerichtsprozess in den Vereinigten Staaten. Da ging es die Vereinigten Staaten gegen George Wilson. George Wilson war ein Mann, der einen Postboten überfallen und ermordet hatte. Er wurde zum Tode verurteilt, sollte auch hingerichtet werden, aber der Präsident der Vereinigten Staaten begnadigte George Wilson. Jetzt kommt das Interessante. Wilson sagte, ich lehne die Begnadigung ab. Ich will nicht. Jetzt der Gerichtsprozess. Es ging in dem Gerichtsprozess nur um eine Frage. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten einen Menschen begnadigt, gilt die Begnadigung auch, wenn er sagt, ich will nicht? Also was gilt mehr? Wenn der Präsident sagt, du bist begnadigt, und das ist der Präsident der USA, darf und kann derjenige dann sagen, nee, will ich nicht. Zwei Wochen lang ging der Prozess, ist tatsächlich passiert, zwei Wochen lang, und am Ende verkündigte Richter Marshall folgenden Satz. Eine Begnadigung, die abgelehnt wird, ist keine Begnadigung mehr. Wenn der Empfänger die Begnadigung nicht akzeptiert, kann sie nicht ausgeführt werden. Drei Tage später wurde George Wilson erhängt. Eine Begnadigung, die nicht akzeptiert wird, kann nicht ausgeführt werden. Und das Gleiche ist im christlichen Leben. Gott ist unendlich gnädig, aber wenn wir das nicht annehmen, kann sie nicht ausgeführt werden. Ich denke, wir alle wissen, die Gnade Gottes anzunehmen, das ist ganz grundsätzlich, wie man Christ wird. So fängt das Christenleben an. Man kommt zu Jesus, man kommt zu Gott und sagt, ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich erkenne, ich brauche deine Gerechtigkeit und deine Vergebung und ich bitte dich um Vergebung und jetzt sollst du der Herr in meinem Leben sein. Aber wisst ihr, was ich glaube? Wir vergessen oft die zweite Form der Gnadenannahme. Und Altes und Neues Testament machen deutlich, das einmalige Sündenbekenntnis am Anfang des Glaubenslebens ist die Grundlage. Aber dann braucht es ein wiederholtes und immer wieder erneuertes Sündenbekenntnis. Das sagt Psalm 32, 1. Johannes 1. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Fängt aber an mit, wenn wir unsere Sünde bekennen. Und Psalm 32 sagt, du bist beneidenswert glücklich, wenn du deine Sünde bekennst. Warum? Weil nur dann deine Schuld auch vergeben wird. Lass mich einen dritten Punkt nennen. Der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich, weil andere von deinem Versagen lernen können. Ich weiß nicht, ob du so schon mal über deine Sünde nachgedacht hast, aber das ist die Aussage von Psalm 32. Denn es fällt auf, in Psalm 32 bekennt David seine Sünde nicht nur Gott gegenüber, sondern auch den Menschen gegenüber. Wir sind da schon vorbeigekommen, das merkt man schon an der Überschrift. Da steht eben ein Weisheitslied. Im Endeffekt ist Psalm 32 ein Weisheitslied David über seine eigene Sünde und Vergebung, die er erfahren hat. Man merkt das noch mehr, wenn man den Aufbau des Psalms anschaut. Ich hatte ja schon gesagt, Vers 1 bis 4 beschreibt die Erfahrungen von David mit unbekannter Schuld und die Vergebung, die er in Vers 5 dann erfährt. Im Fokus von diesen Versen ist allein David. Und jetzt guckt mal, wenn man ab Vers 6 liest, wird jetzt sozusagen die Konsequenzen, die Lehre aus diesen Erfahrungen gezogen. Und auffallend ist, es geht überhaupt nicht mehr um David. Es geht auf einmal um die Gemeinde. David spricht jetzt nur noch zur Gemeinde und sagt, das habe ich erlebt. Und deshalb, Vers 6, ermutigt David zum Gebet zu Gott. Vers 7 sagt er, sucht den Schutz bei Gott. Vers 8, hört auf Gott. Vers 9 und 10, vertraut auf Gott, vertraut auf seine Führung. Aber das, was man merkt, ist Vers 1 bis 4, Davids Erlebnis mit Sünde und Vergebung. Und dann Vers 6 bis 11, das Ziel ist, dass der andere davon lernt. Und wisst ihr, ich finde das so vorbildlich, David versteckt hier nicht seine Sünde vor Geschwistern im Volk Gottes. David ist für mich ein Vorbild für einen ehrlichen, authentischen und ungeheuchelten Umgang mit seiner eigenen Sünde. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das mangelnde Reden über unsere eigene Sünde eines der größten Probleme in unseren Gemeinden und Familien ist. Wirklich. Jetzt versteht mich nicht falsch. Wir reden viel über Sünde in unserer Gemeinde und in Familien. Aber immer über die Sünde des anderen. Wann sprecht ihr über Sünde? Ach, rattert einfach mal, wenn ihr überhaupt über Sünde sprecht, rattert mal durch. Wann ging es um deine Sünde, wenn du mit anderen redest? Wann ging es um die Sünde des anderen? Die Gemeinde lebt so und macht das falsch. Der macht dies oder jenes. Wie kann man nur das tun? Wie kann man so glauben? Wir reden übrigens auch vor unseren Kindern und auch innerhalb der Gemeinde ganz viel über Sünde. Aber wo redest du über deine Sünde und über die Vergebung, die du erfahren hast? Und wisst ihr, wenn wir das mal ein bisschen auseinandernehmen und die Ursachen dafür suchen, dann wirft das kein gutes Bild auf uns. Ich glaube, wir reden oft nicht über unsere eigene Sünde, weil wir die eigene Sünde im Vergleich zum anderen als nicht so gravierend bewerten. Aber ich habe keine Ehe gebrochen. Ich habe noch niemanden umgebracht. Das ist doch keine sexuelle Sünde. Lest mal die Laster- und Sündenkataloge der Bibel. Da gibt es erstmal keinen Unterschied zwischen Ehebruch und zwischen Geiz, zwischen Zorn und zwischen sexuellen Verfehlungen. Ich weiß, wir in unserem Kopf machen den Unterschied und sagen dann, ja komm, so schlimm bin ich ja nicht. Ich glaube, wir reden nicht über Sünde, weil wir unseren äußeren heiligen Schein bewahren wollen. Glaube ich ernsthaft, dass das funktioniert? Dass wir überhaupt einen heiligen Schein haben? Aber wie oft sagen wir, nein, das mache ich nicht, weil was sollen die anderen von mir denken? Wir reden oft nicht über unsere Sünde, weil wir meinen, Autorität und Einfluss zu verlieren. Was sollen meine Kinder denken, wenn ich ihnen wirklich mal mein Herz offenbare? Was sollt ihr als Gemeinde denken, wenn ich als Ältester mal sage, womit ich kämpfe und gefallen bin? Und manchmal reden wir nicht über unsere Sünde, weil wir meinen, niemand ist so tief gefallen wie ich. Lest mal Hebräer 11. Die Glaubenshelden. Lest mal Hebräer 11 und dann lest die Geschichten im AT nach. Und dann stell dir nochmal die Frage, ob wirklich niemand so tief gefallen ist wie du. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir nicht mehr über unsere eigene Sünde reden, kann auch keiner von uns lernen. Kann auch keiner mit uns Vergebung feiern. Weil ich erzähle ja immer nur, was gut läuft. Ich möchte gar nicht so direkt sein, wie ich bin. Aber wann ist denn das letzte Mal jemand im freien Teil nach vorne gegangen? Ich schließe mich damit ein. Und hat erzählt, Leute, letzte Woche bin ich da gefallen. Aber wisst ihr was? Ich habe um Vergebung gebetet und Jesus hat mir vergeben. Auch wieder sehr selbstkritisch. Wo spielt Sünde in unserem Gottesdienst eine Rolle? Wo bekennen wir als Gemeinde Sünde? Ich weiß, der Beichtstuhl ist weit weg von uns. Aber ich glaube, manche Dinge machen andere Kirchen besser als wir. Wenn du in einem evangelischen oder katholischen Gottesdienst bist, ob du das glaubst, ist eine andere Sache. Sprichst du jeden Gottesdienst ein Beichtgebet? Kriegst du jeden Gottesdienst die Vergebung zugesprochen? Und ich stelle einfach nur fest, dass das bei uns irgendwie zunehmend verloren geht. Charles Spurgeon sagte mal Folgendes: Zu bekennen, dass du gestern gesündigt hast, zeigt vor allem, dass du heute ein wenig weiser als gestern bist. Zu bekennen, dass du gestern gesündigt hast, zeigt vor allem, dass du heute ein wenig weiser als gestern bist. Wenn ich mich hier hinstelle und Sünde bekenne, wenn du das tust, ja, dann ist das Ausdruck dessen, dass wir gefehlt haben. Aber das zeigt auch, Gott hat weiter an uns gearbeitet. Wir haben Sünde erkannt und wir sind ein bisschen weiser, wir sind einen Schritt vorwärts gekommen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir ehrlicher sind und ehrlicher miteinander umgehen, auch in Bezug auf unsere Sünde. Jetzt lasst mich noch einen Satz sagen, weil ich nicht möchte, dass ihr den Punkt falsch versteht. Es geht mir nicht darum, die Sünde zu verherrlichen. Es geht mir auch nicht darum, dass jeder jede Sünde jeden Sonntag hier vorne bekennen muss. Überhaupt nicht. Aber es geht mir darum, dass wir Vergebung und Gnade noch merken und ganzheitlich spüren können, was es heißt und was es bedeutet und wie unendlich groß das ist. Und dass wir nicht eine fromme Fassade aufbauen und nur das preisgeben, was gut läuft bei uns im Leben. Denn bei keinem von uns läuft alles gut. Der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich, weil andere von deinem Versagen lernen können. Ein vierter und vorletzter Punkt. Der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich, weil Gott dich nur so schützen, lehren und leiten kann. Ich weiß, auch das ist ein provokanter Satz. Aber lasst uns mal in den Text gucken. Ich hatte ja schon gesagt, Vers 5 ist der Wendepunkt in Psalm 32, das Bekenntnis und die Vergebung, die David erfährt. Was auffällt in Psalm 32, ist die Gegensätzlichkeit der Erfahrung von David vor dem Bekenntnis und nach dem Bekenntnis. Guckt mal, in Vers 3 und 4 beschreibt David, dass er unter der gestörten Beziehung mit Gott leidet. Er sagt, ich schwieg Gott gegenüber, es gab keine Kommunikation mehr zwischen uns und Gott hat mir nur Not geschickt. Dann bekennt er seine Sünde in Vers 5 und ab Vers 6 genießt David die Beziehung zu Gott in vollen Zügen. Und das ist auffallend. Und man muss sich fragen, warum ist das so? Warum ist das in dem Psalm so deutlich gegliedert? Und die Antwort ist, weil mittendrin das Bekenntnis der Sünde kam. Und David sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann schützt Gott uns und kann uns Gott schützen. Zweiter Teil von Vers 6, wenn gewaltige Wasser strömen, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist mir Schutz vor Not, bewahrst du mich. Mit Jubelgesängen der Rettung umgibst du mich. Also Gott möchte schützen. Aber der ganze Psalm macht deutlich, nur wenn keine Sünde zwischen mir und Gott steht, bin ich überhaupt interessiert am Schutz von Gott. Sehne ich mich überhaupt danach? Vers 8 ist das Reden Gottes. Es spricht also Gott und macht deutlich, Gott möchte lehren. Ich will dich lehren und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge wacht über dir. Und auch hier macht der gesamte Psalm wieder deutlich, Gott möchte dich lehren. Aber wenn Sünde zwischen mir und Gott steht, höre ich nicht auf die Lehre Gottes. Bin ich nicht interessiert an der Unterweisung Gottes? Und Vers 9 und 10 in so drastischen Worten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Nur mit Zaum und Zügel ist sein Ungestüm zu bändigen. Meint, Gott möchte euch gar nicht so führen mit Zaum und Zügel, mit Not und schwierigen Dingen. Er möchte mich mit seiner Gnade umgeben, Vers 10. Aber nochmal das gleiche Gesamtaussage des Psalmes. Nur wenn ich Sünde bekenne und aus dem Weg räume, ist das in dem Maße möglich, wie Gott es möchte. Es gab mal ein amerikanisches Footballteam und beim Football ist es so ähnlich wie bei den Bundesliga-Vereinen, man sucht sich immer ein Maskottchen. Und dieses amerikanische Footballteam suchte sich eine Ziege als Maskottchen. Wer ein bisschen fußballaffin ist, der weiß, der erste FC Köln hat auch eine Ziege als Maskottchen. Vor jedem Bundesligaspiel hoppelt da so ein Ziegenbock über den Rasen, weil das eben das Maskottchen des Vereins ist. Und hier war das genauso. Das heißt, man entschloss sich für die Ziege, stand es vor der großen Frage, wo bringen wir das Viech denn unter, wenn wir gerade nicht spielen? Zwei Studenten sagen, ach, überhaupt kein Thema, wir nehmen das mit auf unser Zimmer. Gesagt, getan. Irgendwie erfuhr der Direktor davon. Er bestellte die zwei Studenten ein und sagte, ich habe gehört, ihr wollt eine Ziege mit auf euer Zimmer nehmen. Aber Leute, was ist denn mit dem Gestank? Der eine Student dachte kurz nach und sagte, ach, wissen Sie was, Herr Direktor, das ist überhaupt kein Problem. Die Ziege wird sich ganz schnell an den Gestank in unserem Zimmer gewöhnen. Vielleicht. Und ja, Studentenbuden riechen nicht immer gut. Und vielleicht gewöhnt sich eine Ziege an den Gestank einer Studentenbude. Aber wisst ihr was? Gott kann und wird sich nie an den Gestank von Sünde in meinem Leben gewöhnen. Das geht nicht. Gott kann sich nicht an den Gestank von Sünde in meinem Leben gewöhnen. Und deswegen sagt David hier und sagt Psalm 32 hier, Gott möchte uns schützen, möchte uns lehren, möchte uns leiten, aber er überlässt uns die Wahl. Er überlässt uns die Wahl, wie weit wir das zulassen. Und die entscheidende Frage ist, tue ich alles dafür, um Sünde aus dem Weg zu räumen? Vielleicht bist du jetzt hier und sagst, weißt du was, Stephanus? Ich hätte mir ein bisschen was Ermutigenderes gewünscht. Ein bisschen was Positiveres. Ein bisschen was, was mir Schub für die Woche gibt. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Das ist so positiv wie nur irgendwas. Das ist unglaublich, was Psalm 32 dir und mir zuruft. Denn der letzte Punkt ist wichtig und der macht nochmal deutlich, dass alle vier Punkte davor auch positiv sind. Denn der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich. Fünftens, weil der Jubel über die Vergebung größer als die Trauer über die Sünde ist. Wenn du diesen Prozess durchgegangen bist, wenn man den Psalm durchliest, wird deutlich, der Jubel über die Vergebung ist größer als die Trauer über die Sünde. Man merkt es an dem Psalm, und das wiederhole ich jetzt nicht alles, aber Vers 1 und 2 sprudeln vor Jubel über Vergebung. In Vers 7 ist von Jubelgesängen der Rettung die Rede. In Vers 11 heißt es an alle, freut euch, frohlockt, jubelt alle. Psalm 32 ist ein lauter, ein feiernder Psalm, ein Psalm, wo man wirklich merkt, beneidenswert glücklich sind die Leute. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Dieser Jubel überwiegt die Trauer über die Schuld. Das Schreien in Vers 3, das zerbrochen Daliegen in Vers 4. Dieser Jubel überwiegt die Schmach und die Scham und die Schuldgefühle, die immer mit Sünde in Zusammenhang stehen. Und deswegen ist Psalm 32 nicht so eine erzwungene Freude. Wer das erlebt hat, die Last der Sünde, die Vergebung von Jesus und dann die Befreiung, der kann nur jubeln, der kann nur feiern. Habt ihr schon mal bewusst Bilder von der Befreiung von Konzentrationslagern gesehen? Das ist ein Bild von der Befreiung von Auschwitz. Und jetzt guckt mal in die Gesichter. Das sind jubelnde, das sind erlöste Gesichter. Und jetzt überlegt mal, welche Tragödien, welch unvergleichbares Schicksal und Dinge, die kein anderer Mensch vorher erlebt hat, haben diese Menschen auf diesem Bild Jahre, Monate davor erlebt. Und trotzdem, der Jubel über die Erlösung, der Jubel über die Befreiung überwiegt über das, was vorher war. Und das Gleiche passiert bei Sünde. Das Gleiche passiert beim Bekennen von Sünde. Ja, das ist nie toll. Ja, das macht nie Spaß. Und ja, das fällt immer schwer. Aber Leute, am Ende steht der Jubel über die Vergebung. Und zwar nicht nur bei uns Menschen. Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Der Sündenbekenner ist beneidenswert glücklich. Und deswegen ruft Psalm 32 uns eigentlich nur ein was zu. Deshalb bekenne deine Sünden. Bekenne regelmäßig, immer und immer wieder und nicht erst morgen, sondern heute deine Sünde. Hör auf, Ausreden zu suchen. Ich stelle bei mir und bei vielen von uns fest, manchmal diskutieren wir Sünde weg. Ist nicht so schlimm. Oder ich kann nichts dafür. Oder ich bin halt so. Manchmal nivellieren wir Sünde weg, machen es ebenerdiger und sagen, ja gut, komm, es ist ja nicht so wie diese oder jene Sünde. Manchmal theologisieren wir sogar Sünde weg. Wir sind im Lutherjahr. Und einer der bekanntesten Sätze von Martin Luther ist ja, wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Und was bin ich dankbar für den Satz? Und das stimmt. Wenn du den Satz aber benutzt, um zu sagen, Stephanus, ja komm, wir sind alle Sünder. Jetzt, warum soll ich Sünde bekennen? Dann theologisierst du Sünde weg. Und Psalm 32 sagt, Leute, mach das nicht. Bekenne deine Sünden, denn dann bist du beneidenswert glücklich. Ich werde diesmal am Ende der Predigt ausnahmsweise nicht mit euch gemeinsam beten. Ich gebe euch jetzt 2-3 Minuten Stille und ich ermutige euch, das ist übrigens lang, 2-3 Minuten Stille. Ich ermutige euch, in diesen 2-3 Minuten mal darüber nachzudenken, ganz persönlich. Wo schweigst du immer noch? Wo weißt du im Herzen, ich hätte es schon längst bekennen müssen? Ich ermutige dich mal darüber nachzudenken, wo redest du in deiner Familie über deine Sünde? Wo feiert ihr als Familie Vergebung? Und zwar mehr als das Ärgern über die Sünde. Ich ermutige dich mal ganz tief in dein Herz zu hören und zu gucken, wo habe ich mir das beneidenswert Glückliche nehmen lassen, weil ich Sünde schon lange nicht mehr bekannt habe. Ich setze mich jetzt hin, dann machen wir 2-3 Minuten Pause und dann werden wir noch gemeinsam ein Lied singen, was passender ist als irgendwas. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Warum? Weil der Jubel größer ist über die Vergebung als die Trauer über die Sünde. Lasst uns das so machen. Geht 2-3 Minuten in euch und irgendwann kommt das Team nach vorne und wir singen gemeinsam das Lied.